Hey Leute, hört ihr unseren Podcast, weil ihr im Sales oder im Marketing seid? Dann kommt jetzt Werbung für euch. Wir möchten euch Dealfront vorstellen. Wenn ihr genug habt von der mühsamen Suche nach Entscheidern, dann ist Dealfront genau das Richtige für euch. Denn mit Dealfront könnt ihr auf Firmen und Kontaktdaten zugreifen, um die relevantesten B2B-Leads zu finden und in Deals zu verwandeln. Damit setzt ihr eure Go-to-Market-Ziele erfolgreich um. Dank DSGVO-konformer B2B-Daten und smarter Funktionen wie einzigartigen Filtern seid ihr immer einen Schritt voraus und könnt schnell relevante Wunschfirmen erreichen. Dealfront ermöglicht es euch außerdem, Firmen, die eure Website besucht haben, in B2B-Leads umzuwandeln und sie an euer CRM zu senden. Auf dealfront.com könnt ihr noch heute die kostenlose Demo ausprobieren und eure Go-to-Market-Strategien direkt auf das nächste Level heben. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales-Podcast.
Hören Sie, was kostet der Spaß eigentlich? Es ist gar nicht so viel. Sie sind bei einem Preis für unsere Softwarelösung von 4 € pro Monat. Das ist eine Tasse Kaffee für, ja, im Endeffekt einen User pro Monat. Boah, 4 €, das ist aber ganz schön viel. Das mache ich nicht. Ja, Freunde, mein Leben tagtäglich bei Diskussionen mit Kunden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales-Podcast. Wie immer mit der wunderbaren Eileen.
Hallo.
Mit mir, mit Björn und heute mit einem ganz fantastischen Gast, Andreas Kaldewey ist heute bei uns. Andreas, stell dich doch mal unseren Hörern kurz vor, wer dich noch nicht kennt, wobei ich das mir eigentlich fast gar nicht vorstellen kann.
Ja, doch, glaub schon. Ja, Andreas Kaldewey, auch Ü50, wie du ja auch, Björn. Also wir haben ja da manchmal Kommunikationsprobleme mit der jüngeren Generation im Sales, ne, wenn da diese ganzen Anglizismen kommen. Nein, ich glaube, das stimmt nicht. Ü50 mittlerweile. Auch schon, 27 Jahre Vertrieb an der Backe, was nicht heißt, ich kann es, sondern das Thema hatten wir auch schon mal, das heißt, ich permanent weiterentwickeln, weil was ich vor 27 Jahren gelernt habe, das kann ich heute vorne und hinten nicht mehr gebrauchen. Bin seit mittlerweile 15, 20 Jahren aber auch schon im technischen Vertrieb, respektive im B2B-Vertrieb, Projektvertrieb, habe also ursprünglich auch mal mit ganz anderen Dingen angefangen. Und bin jetzt etwas in so einer leisureren Variante, wo man nicht jeden Tag nur hustlen und rennen muss. Unser Bereich sind Kennzeichnungsprodukte, das heißt alles, was produziert wird, alles, wo Logistik stattfindet, hast du Kennzeichnung drauf, sei es auf dem Karton, der von irgendeinem Dienstleister kommt, sei es der Joghurt, der ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat oder eine Charge auf einem Medizinprodukt und so weiter und so fort. Und ja, da bin ich als wieder zu schön als Regionalmanager aktiv.
Okay, wunderbar. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Also erstmal grundsätzlich, die erste Zahl, finde ich, ist die schönste, Ü50. Die gefällt mir sehr gut, weil es mich sehr beruhigt in letzter Zeit, dass ich feststelle, dass ich nicht alleine bin als alter Sales-Hase, sondern dass es ganz viele gibt. Das Zweite, was mich sehr freut, ist, dass wir wieder mal einen Einblick in eine andere Branche bekommen, außerhalb unserer Software-as-a-Service-Bubble. Dafür schon mal vielen Dank, dass du Bock drauf hast, mit uns darüber zu sprechen, weil ich glaube, ganz wichtig ist, einfach mal zu beleuchten, wie sieht's denn in anderen Branchen eigentlich aus? Und das ist das Spannende dabei. Mir fallen bei Zahlen, Zahlen, Zahlen meine Lieblingszahlen ein und das ist KPIs. Zwangsweise als Vertriebsleiter, ne, wie immer. Das ist halt das, woran wir ja gemessen werden, woran wir messen. Hau mal ein bisschen raus. Du bist ja auch schon lange dabei. Was fällt dir dazu so spontan ein? Was findest du gut? Und mich würde interessieren, was findest du nicht gut? Und was könnte man vielleicht besser machen?
Ja, also bei KPIs gibt es, glaube ich, grundlegend die Frage, welchen Sinn machen sie oder welchen Sinn machen sie noch, gerade wenn man sie mit von ein paar Jahren vergleicht. Denn der erste Punkt ist mit Sicherheit der, dass es Unternehmen gibt, die 2018, 19 KPIs hatten und heute immer noch die gleichen. Das Dumme ist, es gab zwischendurch eine Pandemie, dann gab es noch irgendwas in der Ukraine, dann gab es noch ein paar andere Dinge, die passiert sind. Dann gibt es mittlerweile Trump. Die Pandemie ist angeblich wieder zu Ende. So, und haben sich ein paar Dinge doch zwischendurch auch mal gewandelt. So, gerade wenn du vielleicht auch so einen außendienstfokussierten Vertrieb nimmst, der ist 2020, 2021 komplett ausgebremst worden. Da gab es ein paar, die haben es geschafft, sich auf, was wir jetzt auch machen, so ein digitales Thema einfach zu fokussieren, die einfach zu sagen, jawohl, ich bin in der Lage, mit Zoom und so weiter zu arbeiten, mit Teams zu arbeiten, die heute auch gar nicht mehr weiter raus müssen. Und es gibt andere, die haben es nicht geschafft. Bei denen gilt fast das Gleiche wie früher. Jawohl, wieder genauso viel Termine auf der Straße. So, dem Ganzen muss aber in KPIs unter anderem auch Rechnung getragen werden. Das heißt, ich muss statt vielleicht einfach wie früher zu sagen, so, mein Vertrieb muss x Termine vor Ort machen, muss ich heute vielleicht die Frage stellen, okay, mein Vertrieb muss wirklich gewichtet x Termine machen, bei denen so und so viel vor Ort sind. Ja, oder ich werte die Webtermine genauso. Es gibt aber tatsächlich leider genug Unternehmen, die wirklich komplett back to the roots gehen, auch in ihren Bewertungen, beziehungsweise die zwischendurch gar nichts geändert haben, die immer noch sagen, so, ich erwarte das an Außendiensttermin, und da hast du jemanden, der wirklich vielleicht richtig gut ist, der richtig die ganzen Dinge beherrscht, der Teams beherrscht, der vielleicht sogar sowas macht wie Videokommunikation oder sowas, der also wirklich zwei Schritte weiter fortschrittlich denkt. Ja, und der kriegt dann beim nächsten Meeting von seinem Chef, ja, erstmal einen Tritt in den Allerwertesten, wenn man deine KPIs dann aber völlig für den Eimer. Mhm. Das ist schon mal der erste Aspekt. Ja, ich muss KPIs regelmäßig, genauso wie auch Methodiken, hinterfragen, sind die überhaupt noch aktuell? Und dann kommt der zweite Aspekt. Wenn du dir viele Buden anguckst, dann ist dieses KPI-Ding, ich vergleiche es mal gerne mit dem Schlüsselbund. Ja, so ein moderner Schlüsselbund, da hast du vielleicht einen für fast alle Türen, dann noch vielleicht einen Autoschlüssel, einen Kellerschlüssel und einen für dein Fahrrad. Kann tatsächlich an KPIs, ja, wir reden ja über Key Performance, ausreichen. Die meisten haben aber einen Schlüsselbund wie ein Hausmeister. Ja, da hängen dann irgendwie 15, 16 verschiedene Dinge. Ich meine, das eine leitet sich aus dem anderen ab. Ja, und ja, dann werden Dinge miteinander verglichen, um da vielleicht irgendeinen Sales Controller zu beschäftigen. Ja, oder irgendeinen Excel-Macher zwischendurch, die völliger Blödsinn sind. Ja, wo man wirklich sagen muss, okay, ich habe doch hier zwei, drei Faktoren. Und aus dem einen quantitativen Faktor kann ich irgendwann den Qualitätsfaktor ableiten. Ja? Also, um da dann auch einfach zu sagen, wo fange ich an zu schrauben? Fange ich an der Qualität an? Fange ich an der Quantität an? Auch das hängt mit Sicherheit auch vom Produktbereich oder von der Art an. Also wenn ich jetzt ein reines Akquise-Thema nehme, gilt mit Sicherheit immer noch so ein Zahlending. Jawohl, wir müssen erstmal gucken, hast du keine Pipeline, gehst du nicht ans Telefon, bist du nicht aktiv, da muss ich mit dir nicht über die Qualität deiner Leistung reden, da muss ich erstmal gucken, was ist mit der Quantität. Und wenn die stimmt, dann kann ich an der Qualität schrauben.
Ja.
Aber wie gesagt, alles dann beispielsweise und dann hier noch ein und da noch ein und da noch ein, ja, das ist am Ende nicht mehr effizient. Das hat mit Schlüsselfaktoren nichts mehr zu tun. Das ist Bullshit-Bingo. Sorry.
Ja. Ich habe dazu tatsächlich mal zwei, drei Gedanken. Also erstens zu dem, was du gesagt hast mit den KPIs und was alles in der Wirtschaft so in den letzten 5 Jahren, nehmen wir jetzt einfach mal nur, was da so passiert ist. Interessanterweise ist es so, dass den Unternehmen das ja irgendwo auch bewusst ist, weil ich es ganz oft dann immer auch auf LinkedIn sehe, ne? Oder man kriegt es von vielen Leuten mit bei Kickoffs oder bei irgendwelchen Reviews zum letzten Jahr. Wir hatten eine harte Zeit, wir wissen aber auch der Umstände entsprechend, wir haben Kriege, wir haben ökonomische Einflüsse und so. Da wird das halt auch als Einfluss gesehen, aber die KPIs, wie du es gerade sagst, oder auch gewisse Frameworks werden gar nicht angepasst darauf. Also es ist den Leuten bewusst, aber es wird nicht angepasst und nichts darauf irgendwie reagiert oder agiert, ne? Außer das zu sagen, ja, wissen wir. Zu den KPIs, was du gerade gesagt hast, dass es da niemanden gibt, der da auf den Deckel gibt. Es gibt ja auch das andere Beispiel, dass du vielleicht, wir nehmen eine Salesmannschaft, AEs, SDRs, BDRs, wie auch immer wir es schimpfen wollen, 10 Leute, 2 von denen erreichen die KPIs, schaffen vielleicht auch dadurch, was hinten dran eigentlich ein Outcome sein soll. Ja, sagen wir mal, die kommen aufs Target, vielleicht auch drüber. Die anderen 8 nicht. Haben vielleicht KPIs gerockt, haben vielleicht nicht die KPIs gerockt, aber haben es nicht gemacht. Was würdest du sagen? Heißt es, dass 8 Leute von denen nichts können und die 2 halt, die es gut gemacht haben, richtig gut sind? Oder dass die KPIs halt bei 2 gepasst haben, was aber nicht bedeutet, dass es eben für alle passt und dass die 2 auch im nächsten Quartal wieder gut sind und man das eventuell anpassen oder nicht anpassen wollte? Was ist denn da dein Gedanke?
Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht die Pauschalantwort, oder da muss man sich wirklich im Fall auch ansehen. Es könnte tatsächlich so sein, ja, nehmen wir das Beispiel tatsächlich, ein KPI ist Taktzahl draußen, ja, Besuchszahl, außendienstorientiert. So, wenn das mein Faktor ist, und ich habe vielleicht auch noch Bestandskunden, dann könnte es sein, dass ich einfach sehr viel Zeit damit verbrate, dieses KPI zu erfüllen, statt mich konzentriert und fokussiert auf andere Dinge oder andere Dinge abzuarbeiten. Ja, dann kann es sein, weil ich weiß, okay, komm, weißt du was, die erwarten von mir, so und so oft muss ich rausfahren, ich habe Fahrzeit, ich kann eventuell, ja, nicht jeder kann gut im Auto telefonieren, andere Dinge noch abklären. Das heißt, dem bleibt eventuell nur ein oder zwei Tage in der Woche, wo er seinen ganzen Orga-Kram macht. Würde er das Ganze mit Webmeetings abklären? Würde er Dinge sonst irgendwie vielleicht eben nicht dieses, ja, zum Teil auch mal, hey, komm, fahr Bestandskunden suchen, ja, dieses Kaffee trinken, bezahlte Kaffee trinken, nenne ich es immer gerne. Dann könnte der eventuell bei Umgehung dieser KPIs, das sage ich, man muss prüfen, ob die wirklich noch passend sind, könnte er bessere Leistung bringen. Es kann also sein, dass KPIs auch tatsächlich meine Bremse sind. Ja. Und wenn dem so ist, dass ich 10 Leute habe und 8 oder von den 10 erfüllen 8 die KPIs, ja, 2 vielleicht nicht oder 3 die KPIs nicht. So, und von diesen 8 wiederum sind aber dann nur 2 im Performance-Bereich, dann stelle ich fest, hey, das sind gerade mal 20% meiner Gesamttruppe und 25% derer, die die KPIs erfüllen. Das heißt, an dem Punkt muss ich mir doch die Frage stellen, warum erreichen die anderen trotz Erfüllung der KPIs die Ziele nicht? Und das heißt für mich doch in logischer Konsequenz, meine KPIs sind falsch. Ja? Ja. Ich muss die entweder lockerer fassen und sagen, so, ich pack die auf, ich gebe ein paar Freiheiten rein. Ja, oder wirklich zu sagen, hey, die sind kompletter Bullshit, sorry, die sind irgendwann mal so festgelegt worden, in einer Zeit, wo das vielleicht noch gegolten hat. In einer Zeit, wo der Vertrieb noch anders war, in einer Zeit, als die Ansprechpartner vielleicht auch noch anders gedrillt waren. Auch das darf man ja nicht vergessen. Ja, wenn wir unser Thema mit wir sind 50 oder über 50 nochmal so sehen, unsere Ansprechpartner, die wir vielleicht als junge Spunde hatten, die damals aber kurz vor der Rente waren, ja, die haben ganz anders gearbeitet, ganz anders gedacht, als jetzt vielleicht ein Ansprechpartner, ein Entscheider, der mit vielleicht 26, 27, 28 mit seinem Bachelor oder Master von der Uni kommt und mit dem du sprichst und das Gespräch ist noch nicht beendet, da hast du schon deine Zusammenfassung, weil das alles schon ins Tablet getickert wird. Das war vor 20 Jahren unmöglich. Ja, also diesen ganzen Dingen muss ich doch irgendwo eine Rechnung tragen, wenn ich KPI oder wenn ich generell Vorgaben mache, nicht nur KPIs, auch andere Vorgaben, Arbeitsanweisungen und so weiter.
Ja. Sehr schön. Ja. Tatsächlich kenne ich hier ganz oft dann die Lösung, wir verdoppeln oder verdreifachen die KPIs einfach, ne? Dann wird auch das Ergebnis hinten raus besser werden. Oder eben die Sales Reps sind in dem Sinne nicht die richtigen und müssen dann vielleicht jedenfalls in den nächsten Quartalen auf den PIP oder vielleicht kommen sie auch gleich raus. Das sind so Lösungsansätze, die ich oft ganz gesehen habe und auch von anderen leider höre. Ja. Und es scheint mir auch so die trendige Maßnahme dazu zu sein, anstatt das zu hinterdenken, was du gerade gesagt hast.
Also es gibt ja so eine schöne Karikatur, wo so ein Boot ist und da sitzen die irgendwie 5 Leute oben in der ersten Etage. Ja, da steht Management dran und unten ist einer, der rudert. Und dann ist irgendwie der Spruch darüber, wir haben doch die Effizienz schon erweitert und wir haben doch hier schon ganz viel Ballast von Bord geworfen, warum kommen wir nicht weiter? Ja, sorry. Ja, vielleicht würde es da einfach mal Sinn machen, 5 Leute aus dem Management rauszuschmeißen und einfach dafür 5 Sales neu einzustellen.
Ja.
Also nicht gegen Management jetzt an sich, aber manchmal brauche ich Macher statt Strategen. Das ist einfach der Punkt.
Gerade im Vertrieb. Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich finde gerade diesen Punkt tatsächlich wichtig, wirklich zu schauen, sind meine KPIs oder die, also ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen trennen zwischen KPIs und Vorgaben, sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe, muss man ganz klar sagen. Sind die überhaupt wirklich noch zeitgemäß? Das ist ja so, der nächste Punkt ist, als allererstes muss ich ja mal überlegen, wenn ich mich zum Beispiel hinsetze und ich mache so mein Jahresziel, dann würfel ich ja nicht irgendeine Summe an Umsatz aus, die wir machen müssen, sondern ich weiß recht klar, alles klar, was ist denn so unser Kosten, ne, was brauchen wir, um bestimmte Dinge wieder einzuspielen, was haben wir an Budget, was geben wir aus für Veranstaltungen, was kostet uns der ganze Spaß, was haben wir an Gehältern, all diese ganzen Dinge. Und dann fange ich an, rückwärts zu rechnen. So, und das breche ich dann runter aufs halbe Jahr, aufs Quartal und letztendlich auch auf den Monat. So, und dann fange ich an, noch weiter runter zu rechnen, indem ich sage, okay, alles klar, wenn das das Monatsziel eines Vertrieblers ist, Und wir haben ja Erfahrungswerte nach einer gewissen Zeit mit Conversion Rates und Ähnlichem. Wenn du so und so viel da reinkippst, dann kommt im Schnitt so und so viel raus. Dann kannst du sehr schön rückwärts rechnen. Das Problem ist, dass du an einem ganz entscheidenden Punkt immer hängen bleibst. Und das ist der Mensch. Und das ist das, was in keine Zahlen mit reinpasst. Weil das ist einfach was, glaube ich, was man sich immer klar machen muss. Du hast da ein Team von 20 Vertrieblern und jeder ist unterschiedlich. Du hast die Maschine drin, der sitzt von morgens um 8 bis abends um 8, sitzt der vom arbeitstechnisch natürlich, wird man nicht falsch verstehen, arbeitszeittechnisch, ne, aber der sitzt einfach und gibt Vollgas und ballert einen nach dem anderen weg, weil er einfach hochgradig motiviert ist und weil er die Kohle braucht, weil er gerade ein Haus gebaut hat, geheiratet hat, keine Ahnung, was weiß ich nicht, was alles. Dann hast du aber auch den, der sich sagt, Leute, ich bin auch so entspannt und schaffe meine Ziele, aber ich brauche dafür nur 4 Stunden. Oh, und dann hast du den Newbie, der neu anfängt und der da sitzt und diese beiden Extreme zum Beispiel sieht und sich denkt, oh Gott, ich will weder das eine noch das andere. Und ich glaube, das sind Faktoren, die wir ganz häufig vergessen mit zu berücksichtigen. Und das ist für mich einer der Hauptgründe, warum KPIs und Zahlen dann einfach auch mal massiv scheitern, weil der Mensch einfach nicht mit berücksichtigt wird.
Richtig. Wir sind, wenn ich jetzt mal wieder bei meiner Branche bleibe, wir sind halt keine Produktionsanlage, ja. Bei der Produktionsanlage kann einfach gesagt werden, so, wir fahren jetzt mit einer Taktzahl von, weiß ich nicht, so und so viel Einheiten pro Minute oder so und so viel Metern pro Minute, so, und dann werden die Produkte halt mit so und so viel Metern gefördert oder werden so und so viel Joghurt in der Minute abgefüllt und produziert. Das ist da letztendlich machbar, aber genau das hast du bei Menschen nicht. Und selbst derjenige, von dem du gerade gesprochen hast, der eventuell morgens um 7.30 Uhr am Telefon sitzt und bis abends durchballert, selbst der kann irgendwann zwischendurch, ja, das muss nur eine Grippe sein, ein Beinbruch oder wie auch immer, oder einfach auch mal ein kurzes Burnout, weil vielleicht auch mal ein Monat völlig neben den Zahlen läuft, der kann dann auch mal völlig aus dem Tritt kommen.
Ja.
Und wie gesagt, es ist auch eine Frage dann noch, wie beschäftige ich mich mit Methodiken? Ja, wir haben alle irgendwie gemerkt, als Corona kam, ja, okay, es wird schwieriger, wenn du außendienstorientiert bist, wird schwieriger, einen Termin zu kriegen. Die Leute sind selber zum Teil nicht mehr da. Oder die Leute wollen ganz komische Zeiten, weil sie nämlich selber plötzlich im Zeitschriftsystem gearbeitet haben, was es vorher gar nicht gab. Da hast du dann plötzlich Anrufe morgens um 6 oder abends halt um 21 Uhr. Da musst du dich entweder drauf einstellen oder sagst, hey, ich mach's nicht. Du musst dich mit Teams und wie auch immer beschäftigen. So, und das ist das Schlimme. Da gibt's Leute, die heute, 4 Jahre später, können wir ja fast sagen, ne? Oder 5 Jahre, war ja 2020, wenn wir Februar nehmen.
Ja.
Die heute dann immer noch da sitzen und sagen, hör mal, ich will hier was teilen bei Teams, wie mache ich das denn? Ja, und dann wird nicht nur das geteilt, sondern plötzlich erstmal der ganze Bildschirm. Jeder, der da irgendwie sitzt, extern und alles, kann erstmal die
Mails alles sehen.
Die Headlines lesen, vielleicht auch mal Sachen aus dem CRM. Ja, aber das liegt dann auch zum Teil daran, dass die Leute alleingelassen werden, statt dann zu sagen, Leute, hey, wir haben hier in der Bude irgendeinen, der sich mit Teams oder mit sowas auskennt. Wir machen mal eine kleine Schulung für euch, dass ihr zumindest die Basics irgendwie wisst. Ja, werden die Leute alleine gelassen, haben vielleicht gar keinen Bock auf sowas so richtig, beschäftigen sich nicht damit so und haben damals dann schon eben versagt, weil sie in den Meetings total unsicher waren und nutzen es heute auch nicht mehr, obwohl sie es vielleicht gut nutzen könnten. Ja, aber gehen dann eventuell wieder mehr raus auf die Straße. Ja, auch für zweiten oder dritten Termin, der im Projektgeschäft und sowas gar nicht notwendig ist. So, und dann sehen sie es auch noch in den KPIs und dann wird dem Ganzen Rechnung getragen. Und auf der anderen Seite sagt man sehr, ach, boah, aber die Kontaktanzahl könnte ja insgesamt größer sein. Man kriegt ja sonst irgendwie nichts zu regeln. Ne?
Ja.
Das ist ja schon. Ja, also das ist nicht sinnvoll.
Das ist, ja. Also ich finde mich in so vielen wieder, was du erzählst, weil ich immer denke, so, das ist ja. Überleg mal all die, du hast es gerade eben gesagt, die in Corona-Zeiten angefangen haben mit Sales.
Ja.
Die ist ja gar nicht anders kannten. Wir haben den großen Vorteil, wir wussten, wie es vorher war und wir wissen, wie es dazwischen war und wir wissen eigentlich auch, wie es jetzt wieder ist. So, aber für alle die im Sales angefangen haben, die da auch reingeworfen wurden und auch echt also das ist zumindest mein Gefühl, die letzten Jahre teilweise wirklich verheizt worden sind in den ersten Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren. Und wer das durchgehalten hat, Respekt, Hut ab an der Stelle. Für mich zum Beispiel wär so eine Geschichte Onboarding irgendwie, ne? Onboarding neuer Mitarbeiter und du weißt genau, ey, du kannst gar nicht ins Büro kommen über ein halbes Jahr. Und dann hast du so, keine Ahnung, einmal am Tag hast du einen Call mit deinem Chef in der ersten Zeit oder mit irgendjemandem, der dir irgendwas beipulen soll. Das waren für mich so Dinge, wo ich gedacht habe, spannend.
Ich war tatsächlich da ein halbes Jahr, als Corona kam. Ich habe 2019 angefangen im August. Also ich war schon ongeboardet, aber ich bin halt aus meiner Probezeit quasi raus und dann kam Corona. Und da war es dann tatsächlich so, dieses, du bist zu Hause. Ich hatte keine Ahnung von Sales, als ich angefangen habe. Ich hatte keine Ahnung von dem Thema AB-Testing, Personalisierung. Das heißt, ich musste so viel Neues lernen. Und das kannst du auch nach 6 Monaten noch nicht. Und gleichzeitig aber, wie mache ich Call-Calls? Wie mache ich überhaupt Sales? Und dann saß ich da im Homeoffice und dann war es wirklich so, Aileen, hast du deine 40 Calls heute gemacht? Hast du deine 200 E-Mails rausgeschickt? Ja, nein. Was ist dabei rausgekommen? Du hast keinen erreicht? Ja, das kann ja wohl nicht sein. Und das waren meine Gespräche, Tag für Tag, 5 Tage die Woche. Und ich dachte mir so, sag mal, weißt du eigentlich, wie es mir hier zu Hause gerade geht? Es geht der ganzen Welt scheiße, weil wir Corona haben. Ich bin komplett neu, ihr habt mir die Chance gegeben, cool, aber ihr könnt mir nicht die Chance geben, mich dann hier hängen lassen. Also du hast als Manager auch eine gewisse Verantwortung. Und also genau so ging es mir und da, wirklich ganz lange und ich habe es gehasst. Also es war wirklich eine ganz schlimme Zeit. Ich wollte auch aufgeben. Ich hatte zum Glück dann einen ganz coolen Mentor, einen Kollegen, der von mir damals da war. Aber ansonsten ich wäre heute nicht mehr da, bestimmt nicht.
Ja, ich verstehe da total, was du meinst. Gerade wenn du wirklich rein in so einem Online-Thema bist, Homeoffice, Remote, und dann auch keiner irgendwie mal dabei ist oder auch sagt, hey, mal, weißt du was, ich klinke mich rein, ja, vielleicht auch die technischen Möglichkeiten einfach da sind, weil das ist ja das, was ich vorhin sagte. Der eine Faktor ist natürlich die Quantität, über die wir reden müssen, solche Fragen, wie viele Calls hast du gemacht, wie viele Mails hast du geschickt. Aber ich muss natürlich auch dann die Frage stellen, okay, wie sieht's dann, wenn diese Zahlen stimmen oder halbwegs stimmen mit der Qualität aus? Ja, weil das bringt dir natürlich auch nichts. Also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass du wahrscheinlich recht lebhaft am Telefon bist. Aber es gibt auch Leute, die sind entweder zu lebhaft. Ja, das ist auch nicht sehr konstruktiv. Oder die sind halt so, ja, total so, ja, ich habe da mal ein Thema, ist das grundlegend interessant für sie, ja? Also ich meine, das ist weder das noch wie, wissen Sie was, ich komme genau heute auf Sie, weil Ihr Unternehmen, Ihre Branche, die fehlt mir noch. Ich habe festgestellt, wir haben ganz viele Unternehmen aus Ihrer Branche und Sie sind doch der größte, beste, geilste überhaupt. Sie fehlen mir noch beim Kundenportfolio.
Ja, Sie stehen bei mir auf der Wunschkundenliste ganz oben.
Auf der Wunschkundenliste, ja, natürlich. Natürlich. Mhm. Ja, einmal Facebook aufmachen und diese ganzen überzogenen Vertriebstrainer, die da irgendwie mal so ein Reel posten und dann denken immer, boah, nee, Leute. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Das ist die Gnade des Alters.
Da kommen wir dann auch noch zu solchen Sachen, was ich dann auch erlebt habe. Sales Enablement, was ich grundsätzlich erstmal cool finde, dass es das gibt. Also ich weiß das auch mittlerweile zu schätzen. Früher habe ich es hinterfragt, aber warum habe ich es hinterfragt? Weil das war halt US und UK based Enablement und ne, was in den USA funktioniert und UK, das muss auch im Dach funktionieren. Und auch so habe ich gecallt. Und jeder, der so ein bisschen jetzt schon das gemacht hat, der weiß, wenn du halt so einen coolen Opener aus dem Englischen übersetzt ins Deutsche, hört sich das scheiße an. Und es kommt auch nicht an bei dem Gegenüber, weil du musst auch ganz oft ganz andere Fragen erstmal beantworten. Warum haben Sie meine Nummer her? Warum rufen Sie mich an? Was wollen Sie? Und das Objection Handling ist ja auch schon mal hier ein bisschen anders. Bevor wir überhaupt zu dem Objection Handling kommen, worum es dann eigentlich im Sales auch geht. Und da wurde ich dann auch halt einfach hängen gelassen. Und da muss ich sagen, habe ich aber auch das Gefühl, dass wir jetzt teilweise auch wieder so ein bisschen in diese Richtung zurückgehen. Ich glaube, der Markt ist dafür jetzt offener, dass auch Dach-Companies mittlerweile schon öfters mal solche Opener gehört haben und dann nicht mehr ganz abgeneigt sind. Auch die Ansprechpartner werden ja auch jünger, haben auch mittlerweile andere Erfahrungen gemacht und so, ist auch alles fair. Aber der Trend geht doch irgendwie wieder ein bisschen so UK-US-Sales zurück, finde ich aktuell. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das so wirklich auch funktioniert, wie wir es gerade machen. Aber das ist auch ein anderes Thema nochmal. Aber das ist so trotzdem, wenn es um KPIs und so geht, ich finde, das ist auch, ne, hängt irgendwie auch alles miteinander zusammen. Und da gibt es überall Optimierungsbedarf.
Ja, ja, genau. Aber das war ja eben gerade so ein bisschen der Bogen, den wir hatten, zu sagen, okay, natürlich KPIs auch immer, und da sind wir fast schon wieder bei der Frage, die du vorhin gestellt hast, erste Frage, sind die wirklich sinnvoll? Kann ich die wirklich so nehmen? Und zweitens, was mache ich qualitativ dahinter? Ja? Wie gehe ich da entsprechend mit um? Und wie baue ich da mein Coaching auf? Also da, ich nehme da ein ganz blödes Beispiel, auch wenn wir dann wirklich schon von Höchstchen auf Stöckchen kommen. Wenn du 5 Mitarbeiter hast oder 6 Mitarbeiter hast und sagst, Mensch, wisst ihr was, wir wollen in den internationalen Markt, ich hole mal einen Trainer, der einen Englischkurs macht, und von diesen 6 Leuten sind 2 wirklich Basics, ja, können vielleicht mal irgendwie 3 Worte, 2 sind fast schon native, weil sie irgendwie mal ein paar Jahre in den USA hatten oder hast nicht gesehen, und die anderen sind Mittelmaß, und du nimmst einen Trainer für alle 3, dann passiert Folgendes: Entweder langweilt sich die Hälfte der Truppe, weil der wirklich komplett bei den Basics anfängt, ja, oder die Hälfte der Truppe kommt irgendwo nicht mit, weil der Mitte bis oben ansiedelt und sagt, boah, geil, die sind ja richtig tolle Typen bei, da hauen wir mal direkt einen raus, da machen wir direkt drittes Level. Ja, das ist das Problem dabei. Aber das Gleiche wird oft auch in vertrieblichen Dingen gemacht. Da wird nicht mal eben differenziert, okay, habe ich denn hier die Leute alle auf einem Level, sondern dann wird mal eben über einen Kamm geschoren, egal, und sagt so, das machen wir jetzt mal alles in einer Rutsche, und die Hälfte fällt hier irgendwo runter, weil sie sich entweder zu Tode langweilt oder weil sie überfordert ist.
Ja. Weißt du, was ich aber auch glaube, und wir hatten das Thema in der letzten Folge auch schon mit Danny in die Richtung, ich hatte auch schon mal ein paar Posts dazu, das ist auch, glaube ich, bei dieser Anspruch, am Ende ist ja, wenn du im Sales bist, musst du ja auch alles können. Also, ne, also wenn du so, da kommt so ein Trainer rein, da kommt so ein Coach, aber der refresht jetzt nochmal ein bisschen Madpick, vielleicht nochmal gehen wir in eine neue Richtung, machen Command of the Message, aber hey, eigentlich, du bist ja der Überperformer, du hast von morgens um 7.30 Uhr bis abends um 7.30 Uhr auch Bock, Sales zu machen, du callst die ganze Zeit, du liebst es, du kannst jede E-Mail, Objection Handling, du wartest nur darauf, dass es kommt, weil hey, das ist dein Go-To, das kannst du, du kannst eigentlich auch jeden Deal. Und genauso ist ja irgendwie so der Ansatz an den AE oder an den Sales Rep. Und dementsprechend wird teilweise auch wo angesetzt, wo ich mir denke, Leute, können wir mal ein bisschen realistischer sein? Ich muss nicht immer alles können und ich muss auch nicht alles lieben. Und trotzdem kann ich ja, ist meine Daseinsberechtigung im Sales ja trotzdem gegeben. Aber gefühlt so ein bisschen das Feedback, es scheint nicht so zu sein, weil wenn wir uns den Markt angucken, wie viele Leute erreichen noch ihre Ziele und wie viele sind auch so nicht nach Q1, Q2, vielleicht nach Q3 schon wieder raus aus der Company, weil die Qualität nicht gestimmt hat. Von denen natürlich aus, ne? Wo ich dann frage, da kommen wir ja auch zu dem Thema KPIs etc. pp., realistische Targets. Ist es wirklich immer der Sales Rep? Weil der Sales Rep darf sich ja nicht beschweren, ne? Das ist immer dieses, reflektiert euch selber, nur ihr seid schuld, nicht Marketing, nicht Partner, nicht BDA, niemand, nur ihr. Wo ich mir denke, okay, und die Manager machen nie Fehler, weil die dürfen immer sagen, das war meine Sales Rep. So, also nicht alle, Björn, ich weiß, du bist anders. Ich hatte bisher die Ehre, immer mit tollen Managern zu sprechen. Ich habe nicht immer so viele erwischt. Ja, also in der Vergangenheit habe ich es auch anders erlebt. Und die eierlegende Wollmilchsau, ne, im Sales Rep.
Genau. Immer, ja, absolut. Also ganz, ganz kurz vielleicht dazu noch eine Sache. Letztendlich ist es, steht und fällt es damit, wie du führst. Und jetzt ganz kurz mein Lieblingsthema, Company Culture, wie immer. Es ist einfach was sich durchzieht, ne? Also muss man halt ganz klar sagen. Egal was du, wie erstelle ich KPIs, wie kommuniziere ich KPIs? Schon mal jemand darüber nachgedacht, Ziele zum Beispiel mit Mitarbeitenden zusammen festzulegen? Wäre auch mal eine Alternative, sich mal gemeinsam hinzusetzen und zu überlegen, okay, pass auf, also wir haben zwar so einen gewissen Range, wo wir hin müssen, damit das passt finanziell. Aber was hältst du davon, wenn wir uns mal hinsetzen und zusammen mal ein Ziel auswürfeln? Also nicht, sondern mal wirklich erarbeiten, um mal zu schauen, wie ist denn dein letztes Jahr gewesen? Wo hast du Herausforderungen? Was könnte dich besser machen? Wo denkst du, dass es schwierig wird dieses Jahr vielleicht? All diese ganzen Dinge. Es wäre ein Ansatz, der dafür sorgen könnte, dass Sachen anders funktionieren.
Das wäre ein Ansatz. Ein anderer Ansatz wäre tatsächlich, es gibt ja überall auch so, ich nenne es mal Rebellen. Ja? schwache Führungskräfte nennen die Teamstörer. Mhm. Nämlich dann, wenn sie sich an die KPIs nicht halten, aber trotzdem erfolgreich sind. Ja? Weil sie vielleicht auch mal sagen, ist mir driss egal, ob ich zwischendurch einen auf den Deckel kriege. Ich weiß, dass ich einfach vielleicht 2, 3 Methodiken habe, 2, 3 Vorgehensweisen, womit ich das eine oder andere auslöse. Nehmen wir wirklich wieder das Beispiel, was ich gerade hatte. Hey, wenn eine Vorgabe ist, mach so und so viele Termine in der Woche und es ist jemand einfach gut mit Webmeetings, dann kann der damit Umsatz machen. Ja, dann kann er damit sich sparen, eventuell rauszufahren, wenn vielleicht die ersten Parameter schon klar sind. Telefonzahlen und so weiter. So, und da muss ich mir doch die Frage stellen, wenn ich mir einfach vielleicht sage, komm, ich habe hier, ja, je nachdem, in vielen Unternehmen ist es ja so, dass du eh jetzt zwar sagst, komm, das ist meine Zielerreichung, das ist mein Plan 100%, aber ich weiß ohnehin, dass nur 70% diese 100, dass nur 70% unter den 100 bleiben und nur ein kleiner Teil von 25-30% diese 100% erreicht oder drüber ist. So. Und da muss ich mir doch die Frage stellen, wie arbeiten denn diese 25%? Und müsste dann vielleicht sagen, okay, komm, die können es ja irgendwie nicht falsch machen. Ja, und dann sind ein paar Rebellen dabei, die vielleicht noch nicht mal nach den KPIs arbeiten. Vielleicht sollte ich überlegen, ob das, was die machen, gar nicht mal so falsch ist und aufgrund dessen das mal mit dem Team erörtern. Ja, einfach mehr Freigaben oder Dinge etwas freier geben. Mhm. Ja, weil, wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, ich habe eh so, die meisten haben eh so einen Riesenschlüsselbund. Ja, da ist dann, ist da das Ganze wie so ein, ja, fast schon wie so ein Korsett, ne? Ein Korsett kann natürlich stützen, ja, aber es kann auch total einengen. Und einengen heißt, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann auch nicht mehr individuell als Persönlichkeit agieren. Deshalb gibt's ja.
Ja.
Deshalb sage ich immer sehr gerne, die Guten brechen dann aus. Ja, ja. Weil die einfach sagen, so, meine Persönlichkeit ist wichtiger, als dass ich die Stütze habe. Aber dass ich sage, so, ich nehme mir das und gucke, wie kann ich daraus meine Ableitung machen. Einfach fast schon wissenschaftlich, deduktiv, empirisches Ermitteln und daraus dann sich selbst aber natürlich auch hinterfragen, weil machen wir uns nichts vor. Eine Führungskraft, die vielleicht mit KPIs arbeitet, die für sie selber gegolten hat, als der vor 20 Jahren das letzte Mal selber an der Front war. Was du ja oft hast. Du hast ja oft eben gerade in größeren Organisationen nicht mehr den Spielertrainer, sondern eben nur noch den reinen Trainer. Das mag für den damals gegolten haben. Das mag vielleicht auch von der Persönlichkeit. Ach, das heißt nicht, dass das für alle irgendwo gilt.
Ja, ja. Ganz kurz, Geschichten aus dem Leben. Sales-Abteilung, ich muss gestehen, ich bin so einer dieser Rebellen gewesen, als ich selber noch aktiv Sales-Rep war. Und ich habe Glück gehabt, ich habe relativ oft meine Ziele erreicht mit deutlich weniger Einhalten von irgendwelchen unsinnigen Zahlen davor. Mhm. Und das hat aber tatsächlich, und jetzt, das werfe ich mal mit ein, eher dazu geführt, dass andere darauf neidisch waren und sich gar nicht, das fand ich sehr spannend, gar nicht abgeguckt haben, was dafür gesorgt hat, dass es so war, sondern es war eher das, oh, guck mal hier, der pimmelt schon wieder einen halben Tag rum, weil er irgendwie keine Lust hat und dann am Ende bist du irgendwie, was ist denn heute? Ja, das ist ja 15, wo bist du bei wie viel Prozent? 120%, deshalb pimmel ich jetzt den Rest vom Monat rum, weil ich kann's. Dann, ja, wie jetzt, sind deine Zahlen ja viel zu niedrig? Ich sage, ey, Jungs, mehr Umsatz als alle anderen. Wie können meine Zahlen zu niedrig sein? Was wollt ihr von mir? Und das war eine Geschichte. Da fällt mir unser alter Boys Club ein, Aileen, wo man ehrlich sagen muss, das hat da komplett, da gibt's auf einmal Stutenbissigkeit übrigens auch unter Männern. Das ist dann sehr spannend, weil du merkst einfach, wie andere dann anfangen, es ist wie immer, sobald wir anfangen, uns zu vergleichen, haben wir verloren. Egal mit wem, ist einfach so. Und das war aber eine Geschichte, die war super spannend, weil es hatte überhaupt keinen positiven Effekt. Führungskraftbombe, muss man ehrlicherweise sagen, Fabian, as always. Aber ganz ehrlich, das war so ein Ding, wo du da sitzt und dir denkst, der hat gesagt, ist mir doch egal, wenn der seine Ziele erreicht oder überreicht, sagt er, dann interessiert mich doch der Rest nicht. Ne? Sagt er, warum soll ich den jetzt in ein Korsett packen? Er sagte mir nur ab und an, sagt er, es könnte sein, dass nächstes Jahr das Ziel ein bisschen höher ist. Ne? Musst du drauf achten. Alles gut so, aber da waren wir sehr fein miteinander. Also alles gut. Aber das sind so Dinge, wo ich denke, warum passiert das? Warum kommt dann nicht ein, ey Björn, wie machst denn du das eigentlich? Was kann ich denn lernen daraus? Warum fällt dir das so leicht? Weißt du, solche Geschichten, das war irgendwie fast nie der Fall.
Ich kenne das tatsächlich auch. Also ich bin auch ein leichter Revoluzer. Ja? Und,
das wundert mich nicht.
Verstehe ich. Nein, und ich glaube auch ganz gut trotzdem dabei. Ja, also unabhängig von KPIs oder von irgendwelchen. Nein, aber es ist eben genau das Gleiche. Ja, und dann willst du eventuell noch sowas mal anregen. Ja, und dann gibt es so zwei, drei Kandidaten, die vielleicht auch schon lange dabei sind oder die einfach ja, auch einfach meinen, so, ich habe die eben genau das, zurück zum Alter, ne? Ich mache das seit 15 Jahren und ich weiß, wie das geht, und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und dann kommt da plötzlich einer und will mir vielleicht irgendwie noch einen Tipp geben, wie ich Dinge verändern kann. Ich bin auch ganz toll. Also ich mache das doch hier. Es ist genau diese Stutenbissigkeit, aber auch so ein bisschen dieses, ja, einerseits Bequemlichkeitsding. Ich will nichts verändern. Aber auch natürlich so ein bisschen vielleicht so ein Neidding. Vielleicht auch, wenn jemand relativ neu in eine Organisation kommt und dann plötzlich mit skurrilem anderen Verhalten, ja, das ganze Ding aufrollt und erstmal zeigt, guck mal, so geht's auch.
Ja. Ja. Ich habe das tatsächlich erlebt in der Vergangenheit, dass dann auch dieses nicht so, wie machst du denn das? Die Frage wird schon gestellt, aber weil Management dann sagt, na, frag doch mal nach, wie die das machen oder der das macht, weil das hat ja funktioniert, dann wird gefragt, aber eigentlich nur, um das zu erfüllen. Ja, im besten Fall wird sogar noch sich das angucken, naja, ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei oder so, oder hat da wahrscheinlich nur Glück gehabt mit. Und es wird halt nicht gefragt so, ey, coole Idee, wie hast du es organisiert oder was war da der Gedanke und ey, das mache ich nach, sondern es ist dann eher so, warum durfte der das? Wieso hat die das gemacht?
Ja.
Das machen wir eigentlich nicht.
Ja.
Und finde ich irgendwie nicht richtig. Und wenn dann auch noch was Gutes natürlich bei rauskommt, dann ist es sowieso, dann wird das Ding ja komplett durchleuchtet. Also das ist ein kompletter FBI-Check, um einfach noch einen Fehler zu finden. Nicht um das nachzumachen, einfach nur um den Fehler zu finden, um quasi rechtfertigen zu können, warum das scheiße war. So.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, es geht den Leuten auch gar nicht ganz oft darum, dass sie irgendwie ihren Job machen und gut werden oder besser werden, als sie vielleicht gestern waren, sondern es geht eher darum, dass die anderen schlecht sein sollen. So, bitte nicht mit irgendwelchen guten Sachen um die Ecke kommen und erfolgreich auch noch damit sein. Bitte mach irgendwas, aber fall damit bitte bloß auf die Schnauze. Und ich mache meine Sachen, wie ich sie immer mache, und bin damit super erfolgreich. So. Und wenn dann eben wirklich mal jemand mit einer neuen Idee kommt, dann ist das gut. Ne, wir Menschen sind ja auch gerne festgefahren und sowas und hängen an Dingen, und dann können wir uns da nicht so mit anfreunden. Aber gerade im Sales, finde ich, muss man eben adaptiv sein. Du hast ja auch gesagt, Andreas, das, was vor 27 Jahren war, hat funktioniert jetzt nicht mehr. Im Sales ist ja tatsächlich das, was vor 27 Tagen funktioniert hat, funktioniert heute vielleicht schon gar nicht mehr. Ja, und da muss man ja immer wieder anpassen. Und dann finde ich spannend, dass da Leute teilweise so festgesetzt sind. Ich würde behaupten, um auch immer eurer Altersklasse gerecht zu werden, man muss dafür nicht Ü50 sein und schon 27 Jahre im Sales. Ich glaube, das sind auch schon irgendwelche Raps, die das irgendwie seit 6 Monaten machen, so, die genauso festgefahren sein können.
Es ist einfach ein Ding, was im Kopf passiert. Ich glaube, es gibt auch immer noch genug, die vielleicht auch starten, die aber immer noch dieses Lonely Wolf-Ding haben. Ja? Also ich bin mal von irgendjemandem bei LinkedIn angesprochen worden, ich habe so ein Basecap auch, da ist halt diese Lonely Wolf vorne drauf, ja, und da schrieb irgendeiner, ey, im Sales kannst du doch nicht, Lonely Wolf ist doch Team und hast nicht gesehen. Sag, ja, ich weiß das, aber es gibt wirklich immer noch genug, die wollen dieses Lonely Wolf-Ding, die sagen auch ganz klar, das ist mein Kunde, das ist nicht der Firmenkunde, sondern das ist mein Kunde und weder geht ein anderer zwischendurch irgendwann mal dran. Sorry, dann habe ich schon hier ein Problem mit meinem Mindset. Ja,
ja.
Das ist, glaube ich, ganz, ganz oft der Punkt. Klar sagt man vielleicht, Vertriebler müssen eine Terrier-Mentalität haben, ja, müssen vielleicht auch einen gewissen Ego-Gedanken haben. Ich sage mal, Vertriebler müssen einfach Bock haben auf das, was sie tun. Ja, dann klappt es auch mit dem Umsatz, weil dann ist man einfach auch gut drauf. Aber es gibt eben diese Ego-Shooter tatsächlich sehr, sehr stark im Vertrieb. Wird ja auch immer noch in genug Unternehmen, in genug Vertriebsformen einfach auch so, wie soll ich sagen, vermittelt. Und solche Typen hast du dann natürlich auch an jeder Ecke, und die kommen natürlich auch immer mal wieder mit dazu. Die werden auch eingestellt. Manche Unternehmen sagen auch, boah, geil, das ist ein toller Typ, der hat Standing, der hat Rückgrat, den brauchen wir. So, der hat aber eventuell einfach ein bisschen zu viel Ellbogen. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Ellbogen ist einerseits schon mal ein Thema, was ich im Vertrieb auch brauche, aber ich muss mir auch darüber im Klaren sein, ich bin in einem Team. Ich bin in einem Team mit anderen Leuten im Sales. Ich bin in einem Team mit meinem Innendienst-Buddy. Ich bin in einem Team mit all den anderen, die es gibt. Produktmanagement, Projektmanagement, Marketing, bis hin tatsächlich zur Buchhaltung. Das darüber muss ich mir einfach im Klaren sein. Ein Vertriebler alleine funktioniert nicht. Ja, und auch diese uralte Denke, Zig Ziglar, ja, alle Abteilungen tragen nur zu den Kosten bei. Der Vertrieb ist der Einzige, der Profit bringt. Ja, das mag vor 30 Jahren vielleicht noch so gewesen sein. Und man kann auch sagen, der Vertrieb ist der Motor. Ja, und ohne Motor fährt das Auto nicht. Aber der Motor fährt auf der anderen Seite nicht ohne Sprit oder ohne Strom, je nachdem, was wir haben. Ja, die Karre bremst nicht und habe ich kein Lenkrad und habe ich auch keinen Fahrer, der irgendwo da drin sitzt, dann fahre ich irgendwann auch ganz schnell gegen eine Wand. Also es ist alles irgendwo ein Zusammenspiel.
Ja. Ja,
wie bei einer Uhr. Ja, ja. Habe ich ein Zahnrad in so einem Uhrwerk, was nur einen kleinen Ticken hat, dann ist meine Uhr im Eimer. Und die Räder müssen alle wunderbar ineinander passen. Dann funktioniert die Uhr auch und dann läuft die auch richtig.
Ach, das ist ein schönes Stichwort, die Uhr. Du hast Uhr. Das ist ja genau, die Uhr. Die Uhr tickt, die Uhr macht TikTok, genau, Redi. Also wir gucken ja immer so ein bisschen zumindest manchmal auf die Zeit, wenn wir es schaffen. Sag doch mal so drei, du hast ja schon eine ganze Menge Tipps auch schon mitgegeben, aber sag mir doch mal oder unseren Zuhörern mal drei Tipps, die du im Zusammenhang mit Zahlen vielleicht mitgeben oder mitgeben möchtest, die so, ich sag mal, für jeden gültig sind, sei es Führungskraft, sei es normaler Mitarbeiter, sei es jemand, der Zahlen würfelt, sei es ein Controlling-Mitarbeiter. Du hast bestimmt so wo man sagen kann, hey, that's for all.
Also ich denke, das Wichtigste ist wirklich, prüfe die Zahlen regelmäßig, ob sie noch aktuell und vor allen Dingen auch nicht zu viel sind.
Mhm.
Ja. Das ist, glaube ich, so das Main-Thema. Das Zweite, sei mit Zahlen auch flexibel genug, um sie auf verschiedene, ich nenne es mal Level der Vertriebler anzupassen. Ja, das heißt, eventuell gibt es zu dem einen Schlüsselbund noch einen zweiten. Wo ich einfach sage, so, guck mal, hier haben wir so ein paar Unterfaktoren, die gelten aber erst dann. Ja, wo ich das Qualitative dann eben auch mit dem Quantitativen in Verbindung bringe und daraus das nächste Learning ansetze und einfach dann daraus die nächsten Erwartungen. Und das Dritte, auch wenn das mit KPIs nichts zu tun hat, aber auch mit Zahlen, Leute, gerade wenn ihr Leute habt, die vielleicht keine kaufmännische Ausbildung hatten, die aus dem Technischen kommen, aus irgendeinem anderen Quereinsteigerjob, beim Onboarding arbeitet mit denen einmal daran, wie die Kalkulation funktioniert und macht denen mal deutlich, was passiert, welchen Einfluss es auf die Marge hat, wenn man vielleicht irgendwann mal ein Skonto aushandelt, wenn man einen Rabatt aushandelt und so weiter und so fort. Weil die meisten sind sich leider oft dessen gar nicht bewusst, was so ein bisschen Nachlass am Ende des Tages wirklich für einen Einfluss auf den Deckungsbeitrag hat.
Monster-Tipp. Ganz ehrlich, der Letzte. Gerade der Letzte.
Wobei ich sagen muss, und da merkt man wirklich, dass wir aus verschiedenen Sales-Perspektiven drauf gucken können, weil der hat sicherlich, der Rabatt hat in deinem Bereich sicherlich noch größere Auswirkungen, da muss man sehr sensibel mit sein, als in der Softwarebranche. Ne? Software, da können die Margen schon mal dahin gehen, dass die nicht so krass beeinflusst werden und man immer noch unglaublich viel Geld macht, selbst bei einem sehr hohen Rabatt. Da gehen halt auch, gibt es Welten dazwischen, finde ich aber richtig gut, weil nämlich, ne, wir lieben Software-Leute, schon auch gerne in Richtung Rabatt gehen. Es gibt wenige Unternehmen. Ich glaube, es war Figma oder Finma? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mal einen ganz tollen Beitrag gesehen. Ich sollte mir eigentlich den Namen merken. Die geben zum Beispiel nie Rabatt. Das ist eine Software, die sagen, nö, machen wir nicht. Wir haben ein Premium-Produkt, brauchen wir nicht. Und wenn du den Rabatt haben möchtest, dann sind wir nicht die Richtigen für euch. So, ne? Ja. Die werden sicherlich trotzdem eine hohe Marge haben, selbst wenn die Rabatte geben würden. Aber das finde ich einen sehr, sehr interessanten Einblick, weil Sales Reps ja gerne mal Rabatte geben, um vielleicht noch, weil die KPIs nicht erreicht haben, aber versuchen ihr Target noch zu erreichen, so in den letzten Zügen des Quartals nochmal Los Wochos zu spielen und dann mit einem 40% Rabatt was reinzuholen, der natürlich morgen verfällt, weil hat ja ein Ablaufdatum.
Genau.
Aber ist das rächt sich dann im ersten Quartal. Und der zweite Aspekt, und deshalb vielleicht auch sogar noch sehr, sehr wichtig, was du gerade sagst, gerade wenn du so einen Branchenwechsel hast, ja, also jemand, der vielleicht tatsächlich gewohnt war, in einer Branche zu arbeiten, wo es immer mal üblich war, ja, wie früher beim Praktika, 20% auf alles, außer Tiernahrung, ne, der einfach sagt, ja. Hey, ja, komm, 20-30%, völlig normal, die Preisliste ist nur eine Empfehlung, ja, 30% gibt's immer, und der wechselt beispielsweise in so eine Branche wie unsere oder in irgendeine andere, die einfach ja, rabattsensibler ist, ja, wo du auch wirklich eine andere Kostensituation dahinter hast. eventuell, weil du wirklich auch mit Hardware kalkulieren musst und nicht nur mit so einer, ich habe es eigentlich eh schon hier liegen, Leistung. Die tun sich dann natürlich doppelt schwer. Deshalb sage ich, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, den Leuten das zumindest einmal bewusst zu machen und nicht nur vielleicht so ein bisschen Produktpitch und vielleicht so ein bisschen Sales Basics generell und das CRM erklären, sondern wirklich zu sagen, Leute, wir gehen einfach auch mal in unsere Kalkulation rein, damit ihr wirklich kapiert, was los ist, wenn ihr dem Kunden ja direkt im Gespräch sagt, ja, Preisliste ist so und so viel, aber Preisliste zahlt eh nicht jeder.
Ja.
Das hört also erstmal schon, warum, das ist das nächste Thema.
Ja.
Sorry. Ja, sowas muss ich bearbeiten, aber wie gesagt, das würde uns jetzt aufs nächste Schritt gehen.
Ja, aber können wir durchaus nochmal eine Folge zu machen.
Haben wir im Hinterkopf. Aber tatsächlich habe ich noch eine Frage zu KPIs, bevor ich noch eine Abschlussfrage stelle, wie wir es immer machen. Hast du denn, und weil ich das Thema KPIs, harte KPIs, ja, das sieht man ja rauf und runter auf LinkedIn auch, es war auch letztes Jahr schon ein recht intensives Thema. Was ist denn so deine Prognose für dieses vielleicht, auch für die nächsten Jahre entwicklungsmäßig in den Unternehmen im Sales-Bereich? Glaubst du, dass wir an diesen KPIs weiter festhalten werden? Oder ob das vielleicht irgendwann mal auch den Companies und Teams auffällt, dass das vielleicht nicht mehr Sinn macht? Oder was ist da so deine Prognose und Vorstellung vielleicht oder Idee auch dazu?
Nee, also ich glaube tatsächlich, so ein Vertriebsleiter braucht ja irgendwie auch so zwischendurch was, woran er sich festhalten muss, vielleicht im Einzel- oder kann im Einzelgespräch mit dem Mitarbeiter auch so ein Steuerungsinstrument. Beim normalen Sachbearbeiter sagst du halt, ja komm, der hat so und so viele Vorgänge, der schafft das, der hat die und die Sachen, die muss er erledigen. Beim Vertriebler ist das ja auch da immer natürlich noch abhängig, wie lang sind meine Cycle. Habe ich natürlich irgendwas schnell drehendes, dann kann ich nach einer Woche oder zwei Wochen sehen, aber das ist eine faule Sau, der macht gerade nichts.
Ja.
Weil einfach keine Abschlüsse reinkommen. Ich meine, jetzt soll jetzt nicht despektierlich sein. Die Jungs, die an der Haustür gehen, die irgendwo vielleicht in einem Shop-in-Shop-System stehen, so in einem Projektvertrieb, sei es eine virtuelle Lösung, sei es eine Hardware-Lösung, da kann es ja manchmal sein, dass 2-3 Monate wenig oder nichts passiert, ja, ein Umsatz, so, und dann plötzlich bricht irgendwie wieder so viel rein, dass du sagst, boah, super, war ein geiles Quartal. Du musst aber trotzdem natürlich zwischendurch gucken, arbeitet der auch?
Ja.
Ja, macht der Angebote, macht der Demos, die gibt's ja nicht nur im Softwarebereich, die gibt's ja auch in unserer Branche. Welche Aktivitäten macht der? So, und da wird ein Vertriebsleiter aus meiner Sicht immer mit Zahlen arbeiten. Vielleicht nicht unbedingt mit den primären KPIs, aber einfach schon mit Aktivitäten kennzeichnen. Ja. Also ich denke, davon werden wir nicht komplett wegkommen.
Also ich glaube, als Maß braucht man ja auch irgendwas. Ne? Die Frage ist nur, wie hart muss man sich dagegen committen, wie du auch gesagt hast, der KPI, die KPIs erfüllen der KPIs wegen. Kommen wir zur Abschlussfrage, die ich jetzt mitgebracht habe, wenn Björn jetzt nicht noch eine andere dazwischen schieben möchte, weil er so neugierig ist, weil ansonsten kommen wir wirklich dazu, dass wir hier 2 Stunden aufnehmen mit unseren Themen. Aber umso spannender natürlich, dass wir noch was für die Zukunft vielleicht haben. Wir stellen gerne unseren Gästen noch eine Abschlussfrage. Jetzt ist das Jahr jetzt noch nicht so lange ins Land gestrichen. Deswegen, wenn ich dich frage, was war dein Sales-Fail des Jahres, wirst du wahrscheinlich noch nicht oder hoffentlich noch keine Antwort drauf haben. Aber vielleicht, wenn du dich an den letzten Sales-Fail so erinnerst, was war der?
Das war eine ganz lustige Geschichte.
Ist der Erste, der sagt, das war eine lustige Geschichte. Ja.
da war ein Kunde, der hat... war Neukunde, Neuprojekt und er war immer so ein bisschen mal links rum, rechts rum, nie wirklich zuverlässig und hat sich aber immer als der ganz große Zampano verkauft. Und dann schrieb der irgendwann mal eine Mail, dass er gerne hier, wie es in dem Projekt weitergeht, und wir hatten hausintern, da war ich mit einem Fachspezialisten auch involviert zu dem Projekt, und dem wollte ich dann weiterschreiben, boah, weißt du was, ey, der Typ macht schon wieder Kino, da weiß ich, da kommt eh nichts bei raus. Und ich habe versehentlich auf den großen Verteiler geklickt. Und der Kunde hat diese Mail bekommen.
Und hat oh, Respekt.
Dann auch prompt kam dann irgendwie eine Stunde später, nein, ich mache hier überhaupt kein Kino, also kommen Sie gerne demnächst nochmal vorbei, und hast du nicht gesehen. Und ich habe das Gefühl, wir haben den so an der Ehre gepackt. dass der am Ende des Tages, also es soll jetzt kein Vertriebstipp sein, so an der Ehre gepackt, dass der gar nicht anders konnte, als das Ding mit uns dann zu machen.
Oh, wow.
Ja, aber das war durchaus peinlich. Ja?
Glück im Unglück, würde ich sagen. So ein klassisches Beispiel, das bedeutet, krasse Sache. Also es ist nichts, was einem passieren möchte, aber es freut mich gerade umso mehr, dass es dann noch geil ausgegangen ist.
Ja. Es war aber schon peinlich. Also es waren wir schon in dem Moment.
Leute, immer doppelchecken, wem antwortet ihr? Ne? Wie sieht der Verteiler aus? Ich bin da auch mittlerweile schon, dass ich da wirklich krass aufpasse, weil ich habe auch schon solche ähnlichen Geschichten gehört und da möchte ich nichts falsch machen. Also doppelcheck, Leute.
Aber ich gebe es zu, ich stehe dazu, weil als ich mit dem dann mal persönlich auch wieder in Kontakt war, sagte er, na, Sie haben sich ja immer noch nicht entschuldigt. Und darauf sagte ich dann, wissen Sie, mir kam das auch echt so vor, als wenn Sie Kino da machen wollten. Deshalb sehen Sie es mir nach. Ich werde mich nicht entschuldigen.
Das ist authentisch.
Ja, absolut. Sehr, sehr schön.
Völlig in Ordnung. Das war in dem Moment dann aber auch völlig in Ordnung für ihn. Ja, also es war,
sehr schön. Ganz, ganz cooles Beispiel. Gut, dass es für dich gut ausgegangen ist und schön, dass du authentisch geblieben bist. Ihr Lieben, es war mir eine Freude. Andreas, war toll, dass du dabei warst. Es war, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Thema, was so Zahlen angeht. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in Zukunft dann nicht mehr ganz so hart rangehen müssen mit den KPIs, aber sie werden bleiben. Also für alle, die sich jetzt vielleicht während der Folge erhofft haben, dass das wegfällt. Nein, das wird nicht passieren im Sales. Aber vielleicht könnt ihr ein paar Ideen einwerfen, wie man damit ein bisschen weicher umgehen kann. Und dann habt ihr vielleicht einen tollen Manager wie Björn, der damit auch so umgehen würde. Dementsprechend, ich gehe einfach davon aus, dass jeder, der zuhört, uns schon folgt. Deswegen müsst ihr es nicht unbedingt auf Spotify nochmal rauf und uns abonnieren. Was habt ihr schon gemacht? Aber ihr dürft es gerne euren Freunden und euren Kollegen empfehlen, damit die das machen. Ihr findet uns auf LinkedIn, auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook, auf Spotify, habe ich schon erwähnt, auf Apple Music und überall, wo es überhaupt geile Podcasts gibt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich wieder auf rege Diskussionen die Woche auf LinkedIn. Und vergesst nicht, Andreas Profil mal zu besuchen und ihn vielleicht auch zu abonnieren, zu folgen. Der hat auch immer super geilen Content. Seitdem ich in dir folge und wir vernetzt sind, habe ich auch immer sehr schöne Insights. Es gibt da viel zwischen Rock'n'Roll und allem salesmöglichen Themen gibt es alles dazwischen. Von daher immer wieder Schönes zu sehen. Ich sag danke. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, weil wir hören uns jetzt immer mittwochs. Und bis bald.
Bis bald. Danke dir, Andreas.
Ciao.